Gut, wir sind in Matthäus 7 im zweiten Teil der Bergpredigt. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist schon der dritte. Und wir haben ja das letzte Mal gesehen, was der Herr hier gezeigt hat, dass wir letztendlich nicht richten sollen und doch richten sollen, dass hier ein Unterschied ist. Wir haben dann den Vers 6, das ist eigentlich der Übergang, der gehört weder zum vorigen noch zum jetzigen. Ich möchte ihn kurz aussprechen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen sie zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn man jetzt zum Beten kommt, aber genauso mit Richten. Es gibt heilige Dinge und Hunde ist in der Bibel ein Bild für Unreine. Also nicht Gerettete, also nicht Gläubige. Und damit sieht man was ganz Einfaches. Er sagt, wir sollen das Heilige nicht billig den Ungläubigen vorwerfen, weil es sind Perlen. Und es kann dann sein, dass das Heilige zertreten wird und dass sie uns angreifen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn wir jetzt zum Beten gehen, weil es gibt Dinge geistlich, die muss man einfach nüchtern, sachlich für sich behalten. Bevor wir das Thema angucken, es gibt einfach Dinge, jetzt möchte ich mal ganz klar betonen, die gehören ausschließlich ins Kämmerlein. Die gehören nicht in eine Gebetsgemeinschaft. Dann gibt es aber wieder Dinge, die gehören in die Gebetsgemeinschaft. Und man merkt das relativ einfach. Und nun gibt es diese Möglichkeiten, zum Beispiel einem Ungläubigen das zu bezeugen, was mit dem Gebet auf sich hat. Jetzt muss man natürlich genau aufpassen, was man erzählt. Ein Ungläubiger hat der Heilige Geist nicht. Die Bibel sagt, er vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Man muss hier um Weisheit bitten, was man erzählt und was man nicht erzählt, aus seinem eigenen geistlichen Leben. Man kann Zeugnis geben, man muss vorsichtig sein. Nur mal ein Beispiel. Ich hatte einen Kunde, er war Ausländer, war mir mit 17.000, ich denke, es war noch in der D-Mark-Zeit, ist er mir abgehauen. Hat das Geld eingepackt, ist verschwunden. Und ich hatte kein Geld mehr. Und es war so, dass mein Verhalten hier gutmütig, großzügig und nicht unbedingt so war, wie die Bank es wollte. Das heißt, ich hätte jetzt Ärger bekommen. Und zwar nicht ein bisschen, sondern da hätte es echt Ärger gegeben. Und ich habe natürlich zum Herrn geschrien und habe gebetet. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe nicht immer geglaubt, dass was passiert. Ich habe aus Verzweiflung zum Herrn gebetet. Aber wenn jemand mit dem Geld geht, dann ist er fort. Dann ist was passiert. Das hat mich umgehauen und meine Kollegen. Dann kam der Mann noch, ich glaube, 3 Monate, kam der zurück und schiebt mir die ganze 17.000 D-Mark wieder über den Tisch. Ich habe mein Geld wieder gehabt. Dann natürlich bin ich zu meiner Kollegen gesagt, so, jetzt passt auf. Ihr wisst, dass das nicht gibt. Niemand bringt das Geld zurück. Und dann konnte ich Zeugnis geben, dass der Herr Gebet erhört, einfach, dass Gott hier eingegriffen hat. Das ist jetzt was, wo man weitergeben kann. Aber jetzt sage ich es mal vorsichtig. Wenn dir irgendeine Kleinigkeit passiert, manchmal machen das die Gläubigen, kleinste Kleinigkeiten, wo man betet und für uns ist das normal und wunderbar und man erzählt das den Ungläubigen, dann stößt es die ab. Weil das sind oft Dinge, die sind profan, das ist nichts Besonderes. Da denken die, es passiert ja bei uns auch, der hat halt seinen frommen Wahn. Wisst ihr, und da muss man aufpassen, gerade man darf das Heilige nicht vor die Hunde geben. Man muss aufpassen, was man sagt, was man nicht sagt und wo man auch Zeugnis gibt. Wisst ihr, gehört eine gewisse Weisheit dazu. Kommt wieder Jakobus 1, 5 und 6, 7, wo es heißt, wer Weisheit mangelt, der bitte. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da sich auch klar ist. Das bloß einmal vorab zu dem Übergangsvers, der jetzt die zwei Bibelarbeiten vom letzten Mal und von diesem Mal verbindet. Aber jetzt, wenn man das ein bisschen beachtet, das ist ein wichtiger Punkt. Aber jetzt kommen wir hier zum Gebet. Ich lese uns Vers 7 bis in dem Fall 11. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Nochmals, die Bergpredigt, das heißt ja, als der Jesus die beginnt in Matthäus 5, die Jünger traten herzu und er lehrte sie. Die Bergpredigt ist, obwohl hier der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, schon in prophetischer Vorschau vom Herr Jesus eine genaue Anweisung für die Gläubigen, die nachher entsteht durch die Gemeinde. Und jetzt sagt er hier ganz einfach, wie wir vorgehen sollen beim Beten. Wir werden nachher das gleich sehen. Aber bevor wir das uns ansehen, müssen wir uns die Grundsätze ansehen. Apostelgeschichte 2,42. Da sagt die Bibel ganz einfach, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Das ist Programm für die Gemeinde. Und da sagt er klipp und klar, Programm für die Gemeinde ist unter anderem aus der Lehre der Apostel, also Bibelstudium, was wir heute tun, die Gemeinschaft untereinander, Brotbrechen, was wir am Sonntagmorgen auch tun, und dann natürlich ganz wichtig hier die Gebete, Mehrzahl. Damit meint das persönliche Gebet und das Gebet untereinander, also Gebetsgemeinschaft. Das gehört also zum Programm der Gemeinde. Jetzt muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, was ist Gebet? Gebet ist doch was ganz Einfaches. Die Bibel benutzt noch einen anderen Ausdruck, zum Beispiel in Apostelgeschichte 2,21. Sie sagt, wer den Namen des Herrn anruft. Ich rufe Gott an, ich rufe den Herr Jesus an, ohne ihn zu sehen. Ich rufe eine Person an, die ich nicht sehe. Das heißt, ich rede mit ihm, wie wenn er da wäre. So wie es vom Abraham auch heißt. Er hat mit Gott ein Verhältnis gehabt, wie wenn er ihn sehen würde. Abraham, Mose, alle diese Gottesmänner. Sie sind mit Gott umgegangen und haben mit ihm ein Verhältnis gehabt, wie wenn sie ihn sehen würden. Und das ist der Normalfall. Und von daher ist das Gebet vielleicht das Intimste, was man geistlich letztendlich Gott gegenüber hat. Und darum ist es so wichtig, und der Jesus zeigt uns jetzt ganz klar, wie wir vorgehen sollen in unserem Herzen. Werdet ihr das nachher sehen. Mir ist ganz wichtig, Gebet ist Programm für die Gemeinde. Es gehört zum Grundsatz der Gemeinde. Und 1. Timotheus 2,1 erklärt die Bibel jetzt nochmals, wie man vorgehen soll. Grundsätzlich beim Gebet. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wisst ihr, und dann sagt er, das ist gut vor Gott, der alle retten will. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, er beginnt mit Bitten. Also es heißt zu Deutsch, es ist nicht falsch, wenn es erste ist, was wir tun, bitten. Es gibt wieder Leute, die sind ein bisschen überfromm, die sagen, du musst immer nur Danksagung machen. Ich muss sagen, Entschuldigung, in der Bibel steht, du sollst beginnen mit dem Bitten. Also das Erste. Und das, was der Jesus uns ja jetzt zeigt, ist genau dieses Bitten, dieser erste Teil. Und er macht das auf eine ganz, ganz hochinteressante Art, wir werden das nachher gleich sehen, wo du siehst, was er meint und wie wir beten sollen. Da ist schon alles drin, was er uns hier gesagt hat. Aber nochmal, nächster Grundsatz, also dass man es richtig versteht. Was wir heute betrachtet, ist nur dieser erste Teil. Bitten. Es gibt aber Gebete, Fürbitte, Danksagung und so weiter. Jetzt haben wir hier konzentriertes Bitten. Bitten, wann bitte ich? Wann bittet mich ein Kind um was? So einfach. Wenn es was will. Steht hier, bete im Sinne von bitten heißt, ich gehe zu meinem Vater im Himmel, ich gehe zu meinem Jesus, zu meinem Herr und bitte um etwas, ich will etwas. Steht hier. Und das ist völlig normal. Und Psalm 65, Vers 3 erklärt etwas. Das ist trotz dem Sündenfall in jedem Menschen drin. Darum beten zum Beispiel auch Leute, die Soldaten haben im Zweiten Weltkrieg, wenn es ihnen ans Leben ging, haben sie angefangen zu beten. Haben auch oft Gott Gelübde getan, die sie dann nicht gehalten haben. Manche haben es gehalten, aber manche nicht. Aber man fängt dann an zu beten. Und da sagt die Bibel, du erhörst Gebet. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich ist Gott bereit, Gebet zu erhören. Und das sagt er nicht bloß von Gläubigen oder von Ungläubigen, sondern grundsätzlich, Gott erhört Gebet. Darum kommt alles Fleisch zu dir. Alles Fleisch, gläubig, ungläubig, alle Menschen, alles Fleisch heißt alle Menschen. Das heißt, der Mensch hat einen natürlichen Instinkt, trotz dem Sünderfall, das ist noch von der Urschöpfung her, dass er weiß, wenn ich in Not bin oder etwas brauche, dann gehe ich zu Gott und bete, im Sinn von, dass ich etwas empfange. Das ist normal. Also wir haben das in uns drin. Und wenn jemand sagt, ich bin Atheist und er kommt in Lebensgefahr, dann fängt er in der Regel an zu beten. Wissen Sie, das ist einfach Fakt. Auf das kann man nichts geben. Der Mensch hat das drin. Und das gehört zum normalen Menschsein, aber vor allem für den Gläubigen ist es einer dieser vier Punkte, mit dem ein gläubiges Leben gestaltet wird. Und er sagt, ich ermahne euch, es zu tun, im Timotheusbrief, bitten, ihr müsst bitten. Also ihr müsst vor Gott Dinge erbeten. Das ist normal. In der Überfrömmigkeit denkt man ja, ich darf nicht beten, ich bin nicht gut genug und lauter solche Dinge. Das ist aber falsch. Sondern ich soll bitten, ganz bewusst. Und jetzt kommen wir zum nächsten Grundsatz. Ihr wundert euch vielleicht, dass es 12 Grundsätze sind, aber das ist an für sich schon fast das ganze Programm. Jesaja 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Da meint er Hören, dass er mein Gebet erhört. Er sagt ganz klar, der Herr ist in der Lage, mich zu retten aus jeder Not. Und er ist bereit, mich zu hören. Er sagt aber, wo ist jetzt das Problem? Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das ist ein wichtiger Punkt, wisst ihr? Wenn ein Gläubiger sagt, ich bete, dann ist das normal. Aber es ist auch normal, dass Gott unsere Gebete erhört. Und jetzt gibt es zwei Arten von Gebeten, das sehen wir nachher. Das ist für sich schon der letzte Grundsatz, aber ich ziehe mal ein Stück vor. In 1. Johannesbrief sagt die Bibel, wenn du etwas im Wille Gottes bittest, dann erhört er das auf jeden Fall. Das heißt, wenn Gott ganz klar sagt, das ist sein Wille, und du bittest jetzt um das, was sein Wille ist, dann kriegst du das 100%. Brauchst du dir keine Gedanken machen. Aber es gibt ganz viele Dinge, wo Gott nicht sagt, dass sein Wille ist, und wir trotzdem beten. Das ist auch richtig. Und dann letztendlich sagt er, Gott wird auch die Gebete erhören unter bestimmte Bedingungen. Aber wo es ein Problem gibt bei allen diesen Dingen, wenn wir in Sünde leben und mit deren nicht gebrochen haben. Nicht, dass wir nicht sündigen, wir sündigen ja alle. Wisst ihr, der Mensch ist so, dass er täglich die Reinigung durch Jesu Blut braucht, aber da meine ich jetzt mit in dem Fall sündigen, dass jemand wirklich in Sünde lebt. Wisst ihr, da gibt es viele Dinge, wo zum Beispiel jemand nicht bereit ist, etwas in Ordnung zu bringen, wo er etwas wirklich angestellt hat oder eine Lüge in Ordnung zu bringen oder wo jemand sogar, ich sage es mal so, ich weiß Fälle, selbst Evangelisten, die haben in Ehebruch gelebt, waren nicht bereit, das aufzugeben. Die Leute brauchen gar nicht beten, da passiert nichts mehr. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, in dem Moment, wenn du mit der Sünde brichst, erhört Gott deine Gebete wieder. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Regel. Ich muss nicht sündlos sein. Und ich muss nicht denken jetzt, sondern wenn ich als Gläubiger in Sünde lebe, dann weiß ich das. Ich weiß auch, dass ich nicht mit Gott in Ordnung bin. Wenn ich das aber nicht habe, dann kann ich ganz befreit beten, dann ist seine Hand nicht zu kurz und wird mich retten. Dann ist sein Ohr für mich nicht verschlossen und er wird meine Gebete erhören. Das ist normal. Jetzt kommen wir wieder zu dem alten Grundsatz, ich muss es halt glauben. Jetzt kommt etwas für uns Gläubige, das ist natürlich eine ungeheure Erleichterung, wenn wir beten. Manchmal sagen die Gläubigen, ah, wenn ich bete, habe ich den Eindruck, die Gebete gehen nur an die Decke. Das ist natürlich das Gefühl. Aber ich lese uns Hebräer 10, 19. Das ist eine Bibelstelle, ihr merkt das, die kommt immer wieder, weil die ganz, ganz wichtig ist für uns Gläubige, auch für die Praxis. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, also er sagt jetzt nochmal, der Jesus hat die Himmel durchschritten, ich habe es ja erklärt, hat diese Schneise geschlagen durch diesen Dämonengürtel, ist bis ins innerste Heiligtum, und hat dieses Blut auf den Sühnedeckel gesprengt, hat damit eine vollkommene Erlösung geschaffen. Jetzt ist dieser Weg frei. Jetzt sagt er, was ich tun soll. Jetzt sagt er, so lasst uns nun hinzutreten, das Gebet, mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Er sagt also, weil dieser Weg da ist und Gott Gebet erhört und Gott uns ermahnt, dass wir beten sollen, jetzt soll ich diesen Weg nutzen in dem Bewusstsein. Wisst ihr, wenn ich weiß, wenn ich sage, Herr Jesus, in dem Moment stehe ich, ob ich es fühle oder nicht, direkt vor seinem Angesicht. Er hört mich, wie wenn ich mit einem Menschen reden würde, so stehe ich vor ihm. Wenn die Bibel jetzt sagt, weil das so ist, jetzt komm du mit Freimut, also mit einem wahrhaftigen Herzen, wie soll ich es nennen, in völliger Gewissheit, also ganz sicher, jetzt stehe ich vor dem Angesicht Jesu, ich muss das einfach glauben, weil es in der Bibel steht, und dass er jetzt mein Gebet erhören wird. Er hört jetzt auf mich. Wenn er es nicht erhört, dann hat er einen Grund. Bei einem Gebet, wo es eine Verheißung gibt, da kann ich einmal beten und aufhören. Muss ich nur einmal beten, dann ist er erhört. Muss ich nur warten. Beim anderen kann ich der Herr wirklich bestürmen und dauernd beten, einfach in dem Bewusstsein, er will das sogar, dass wir hinzutreten. Und zwar mit einem wahrhaftigen Herzen, indem wir es einfach ehrlich meinen, in völliger Gewissheit des Glaubens. Das heißt, ich muss sicher sein, wenn hier kein Hindernis ist, erhört er mein Gebet. Warum? Weil Gott Gebet erhört und weil er sagt, ihr sollt bitten. Wisst ihr, das ist etwas, man liest einfach die Bibel manchmal zu theoretisch. Wenn dort steht, ich ermahne euch, dass ihr vor allen Dingen bittet, es gibt einfach zu fromme Leute, die sagen, nur Dank sagen, nur Dank sagen. Stimmt nicht. Sondern es ist ausgewogen. Die Bibel sagt davon, du sollst bitten, du sollst generell beten, auch für Bitte, und du sollst Dank sagen. Das sind vier Punkte, die müssen ausgewogen sein. Aber das Bitte, dass man wirklich Gott um etwas bittet, das ist das Normale. Und dazu ist dieser lebendige Weg, ich kann jetzt herzutreten, wenn ich wirklich im echten Glauben komme, mit völliger Gewissheit, dann wird Gott auch meine Gebete erhören. Wenn er sie nicht erhört, ausdrücklich, bei denen Gebete, wo ich keine Verheißung habe, bei denen, wo ich eine Verheißung habe, brauche ich mir überhaupt nicht überlegen, was hier passiert. Wisst ihr, was so ein Gebet mit Verheißung ist? Oder so ein Punkt, wo eine Verheißung da ist? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugelegt werden. Wisst ihr, wenn ich wirklich ehrlich bin, zuerst nach dem Reich Gottes trachte und nach seiner Gerechtigkeit, das heißt, dass ich in Ordnung bin mit Gott, dann kann ich einfach beten und sagen, Herr, du siehst, ich habe die Entscheidung gefällt, zuerst dir zu dienen, ich will in Ordnung sein mit Gott und Menschen, jetzt erwarte ich, dass du den Rest in meinem Leben machst. Amen. Wie oft muss ich das beten? Einmal. Wenn meine Herzensstellung sich verändert, dann muss ich wieder neu beten. Wenn die wieder in Ordnung ist, bete ich es wieder. Aber nur einmal. Aber es gibt andere Dinge, wo ich sage, Herr, erbarm dich an dem Punkt, ich bete für meine Kinder, dass sie zum Glauben kommen, ich bete für Dinge, wo ich Schwierigkeiten habe, da kann ich dauernd beten, aber ich muss kommen mit Glauben und glaube, dass er mich hört. Das muss ganz sicher sein. Ich stehe vor seinem Angesicht hier, er hört mich, ob er mich erhört, das ist dann sein Wille, das entscheidet er. Aber nicht bei der Verheißung, nochmal, dass das ganz klar unterschieden ist. Bei der Verheißung ist das Gebet, wenn ich es wirklich ehrlich bete, erhört. Wenn ich keine Verheißung habe, dann muss ich warten, ob er es erhört, aber er hört mich. Und ich soll beten, das ist ein wichtiger Punkt. Das Einzige, was da wieder wie Bremse drüber ist, wenn ich nicht in Ordnung bin mit Gott und mir erlaube, in Sünde zu leben, dann muss ich halt sagen, die muss ich zuerst beenden, dann hört er wieder meine Gebete. Der nächste Grundsatz, Johannes 14, 13, das ist auch Verheißung. Ich denke, das sind so wichtige Sachen. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Naja, wenn ich das jetzt sage, kriege ich Ärger. Aber den nehme ich gerne in Kauf. Wisst ihr warum? Der fromme Mensch neigt zum Sakramentalismus. Wisst ihr, was das heißt? Er neigt zu Formen. Jetzt haben die Leute geglaubt, und das machen ganz viele, weil das der Herr Jesus so sagt, wenn sie jetzt irgendetwas betet, völlig egal, ob das im Wille Gottes ist oder nicht im Wille Gottes ist, wenn sie dahinter das Sprüchlein sagen, ich bitte es in deinem Namen, dann glauben sie, dann erhört es Gott. Das ist, Entschuldigung, das ist magisch sakramental. Im Namen Jesu zu beten heißt in seinem Auftrag. So zu beten, wie er gesagt hat. Wir haben doch das Vaterunser untersucht. Das ist ein typisches Beten im Namen Jesu. So hat er es angeordnet. Vater unser im Himmel. Da muss zuerst klar sein, dass er mein Vater ist. Es muss klar sein, dass ich bekehrt bin. Geheiligt werde dein Name. Ich suche zuerst Recht Gottes. Dein Wille geschehe, ist genau das Gleiche. Ich suche zuerst Recht Gottes. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt wird's konkret. Guck du, dass ich überlebe, dass ich mein Auskommen, mein Einkommen habe. Wisst ihr, das sind alles Gebetsdinge, wo der Herr Jesus vorgehört hat. Das ist in seinem Namen. Wenn wir so beten, immer zuerst dafür sorgen, dass wir in Ordnung sind mit Gott, dann noch einmal Recht Gottes trachtet und dann kommen unsere konkreten Gebetsanliegen, dann wird er sie erhören. Dann sagt er, wenn ihr das tut, auch dass Gott verherrlicht wird im Sohn, er sagt, wenn ihr das bittet, in meinem Namen werde ich es tun. Das ist Verheißung. Also wenn er jetzt auch zum Beispiel sagt, das, was wir nachher sehen, bittet, und da geht es nicht ums Verheißungsgebet, möchte ich gleich sagen. Da geht es um das, wo keine Verheißung ist, das, was heute Abend drin ist. Und er sagt, bittet, dann ist das etwas, das unter Johannes 14 fällt. Das hat er angeordnet, das ist in seinem Namen beten. Ich könnte es zum Beispiel auch umschreiben, indem ich sage, Herr Jesus, du hast angewiesen in der Bergpredigt, in Matthäus 7, Abvers 6, dass ich bitten soll, in deinem Namen, weil du das sagst, komme ich jetzt und tue das, wie du es willst. Und jetzt bitte ich dich, hilf mir an dem Punkt. Vollkommen okay. Völlig okay. Aber nicht die Formel, versteht ihr? Wenn ich mich auf die Formel verlasse, bin ich schon wieder magisch sakramental. Weil dann glaube ich, nur wenn ich ein Sprüchlein sage, dann tut's Gott. Er sagt doch ganz klar, Hebräer 10, 19, mit unverbrüchlichem Glauben. Ich kann das Sprüchlein 100-mal sagen, passiert nichts, wenn ich nicht wirklich glaube. Ich brauche das Sprüchlein gar nicht sagen, wenn ich glaube. Und da kommen wir jetzt zur Praxis langsam. Und jetzt kommen wir zu etwas, das möchte ich zeigen, das ist der Grundsatz, wie der Herr Jesus das formuliert hat. Man sieht das im Deutschen leider nicht. Und zwar, das ist so, das, was ich hier aufgeschrieben habe, so hat es der Fritz Rienecker seinem griechischen Kommentar übersetzt. Man kann es so machen, das ist gar nicht schlecht. Ich habe es jetzt mal von ihm genommen. Da sagt er, jetzt erkläre ich, was da heißt. Bittet, dieses Wort, das steht im Präsens aktiv. Präsens ist ja Gegenwart. Aktiv ist tue, ich tue etwas. Das heißt, immer wenn ich etwas tue im Präsens, dann meint das Griechische, dass ich es dauernd tue. Also die Stelle bezieht sich nicht auf ein einmaliges Beten wegen einer Verheißung, sondern die bezieht sich jetzt darauf, dauernd zu beten. Und jetzt steht hier, bitte, so wird euch gegeben. Das Sucht steht auch in der Gegenwartsform. Das Anklopfen steht auch in der Gegenwartsform. Und dann muss ich die Stelle praktisch so lesen für mich. Bittet immer wieder. Ich sage es nachher gleich, wie ich es noch frei übersetzen würde. Bittet immer wieder, es wird euch gegeben werden. Suchet, ohne zu ermüden, ihr werdet finden. Klopft stets auf Neue an und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der immer wieder bittet, empfängt auch immer wieder. Und wer unermüdlich sucht, der macht einen Fund nach dem anderen und dem, der fortfährt anzuklopfen, wird aufgetan werden. Er hat das wunderbar formuliert, man kann es noch einfacher machen. Man kann auch sagen, bittet die ganze Zeit, bittet andauernd bei etwas. Irgendwann wird Gott das Gebet dann erhören. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Jesaja 59. Wenn du die ganze Zeit betest und es passiert nicht, dann suche. Was soll ich suchen? Es macht doch keinen Sinn, dass man sagt, bitte die ganze Zeit Und dann kriegst du es und dann sagt er plötzlich, du musst aber auch suchen. Ja, was soll ich suchen? Wenn du die ganze Zeit bittest und es wird dir nicht gegeben, dann musst du suchen, was hindert. Dann musst du genauso, so wie du bittest, mit der gleichen Dauerhaftigkeit, Intensität sagen, Herr, bitte zeig mir, warum du das Gebet nicht erhören kannst. Und dann kann er mich erleuchten mit dem Heiligen Geist oder beim Bibellesen, mir plötzlich klar machen, du betest nicht im Wille Gottes, das würde dir nicht gut tun, dann gibt er mir auch Gnade. Die Bibel sagt ganz klar, wenn du dann suchst, wo das Problem ist, dann wirst du es finden. Und wenn du das Problem gefunden hast und dann das in Ordnung gebracht hast oder anders betest, sagt er, dann klopf an, dann musst du wiederkommen. Und jetzt sagt er, du musst aber jetzt wieder die ganze Zeit anklopfen, jetzt musst du wiederkommen und wieder beten. Jetzt fangst du wieder von vorne an und letztendlich wird dir die Tür geöffnet, dann hört auf dich. Nur ein Beispiel. Ich war ein ganz junger Bursche, neu im Dienst, habe angefangen, das Wort zu verkündigen durch den Wille Gottes. Und dann ist was passiert. Da war eine Gemeinde, das waren meine Freunde, aber die haben mich nie eingeladen zum Predigen. Und ich dachte, es wäre doch schön, wenn du auch bei denen predigen könntest. Die haben mich aber nie eingeladen. Wieso? Dann habe ich den Herrn bestürmt, praktisch, oh Herr, mach doch, dass die mich einladen. Da gibt es keine Verheißung. Wisst ihr, da kannst du dann beten, wie du willst. Da ist was ganz Einfaches passiert. Der Herr hat das Gebet nicht erhört. Er hat es aber absolut gar nicht erhört. Weniger wie gar nicht. Dann habe ich innerlich gesucht. Und da bin ich zum Schluss gekommen, dieses Gebet ist fleischlich. Das war menschlich gedacht. Also höre ich auf. Dann habe ich betet, Herr, dann ist in Ordnung, wenn die mich nicht einladen. Wisst ihr, was passiert ist? Wo ich später wurde ich eingeladen. Soll ich das vorstellen? Ganz einfach. Bittet, wenn nichts passiert, such, ob du was ändern musst, wenn du dann wiederkommst. Ich habe nicht einmal geklopft. Das kommt ohne zu klopfen. Wisst ihr, und das sind diese Regeln. Und der Jesus hat das alles ganz einfach so gemacht. Das Wort bittet, das Wort sucht, und das Wort klopft an, steht immer in der Gegenwartsform. Also da kann man jetzt zum Beispiel mit dem Bleistift einen Strich drüber machen, so mache ich es. Ich mache eine Wellenlinie drüber. Und dann weiß ich, das ist dauernd. Und ich finde das wunderbar, wie er das sagt. Und dann geht er hin und sagt, den jeder, der die ganze Zeit bittet, der wird auch irgendwann empfangen. Also ich sehe es nicht so wie der Rienecker, dass er sagt, dann wirst du immer wieder empfangen, sondern dann wirst du irgendwann empfangen. Und wenn das nicht funktioniert und du suchst, dann wirst du es auch finden, was hindert. Und wenn du dann wieder anklopfst, dann wird der auch aufgetan werden. Das ist ganz einfach. Ich finde die Bibelstelle ist wunderbar. Du bittest die ganze Zeit, das ist ein Befehl, das ist im Namen Jesu, der Jesus will das. Du bittest die ganze Zeit, im Normalfall kriegst du, was du betest. Wenn du es nicht kriegst, suchst du, warum nicht? Es kann auch sein, du machst gar keinen Fehler, sondern der Herr sagt, es ist nicht gut für dich. Dann wird es dir aber zeigen, dann brauchst du auch nicht mehr klopfen. Wenn aber das so ist wie bei mir, wo ich da fleischlich was wollte, wo Gott das einfach wollte, dass ich mein Herz verändere und sage, ich gebe das Preis, ich will da gar nicht mehr predigen. Wisst ihr, in dem Moment war das Hindernis beseitigt, in dem Moment konnte er mein Gebet erhören. Ist doch wunderbar. Also wenn man das so sieht, und das ist ja eine Verheißung, jeder Gläubige, der dauernd bittet, wird irgendwann empfangen. Jeder, der wirklich sucht, nachhaltig, dem wird es zeigen. Und jeder, der dann wiederkommt und dann nochmals klopft, dem geht die Türe auf. Das ist eine Verheißung und das ist im Wille Gottes. Diese Stelle ist im Wille Gottes. Wenn ich so vorgehe, bete ich im Wille Gottes. Und dann wird etwas passieren. Und wir sind oft so, dass wir einfach instinktiv beten. Man betet, wie es einem so ist. Ist ja normal, man ist ein Mensch. Aber die Bibel gibt ganz klare Erweisungen. Darum habe ich diese 12 Grundsätze. Wenn ihr die in Ruhe nochmal vor eurem geistigen Auge in der stillen Zeit euch anguckt, dann seht ihr ganz einfach. Beten ist ein Programm. Paulus lehrt klipp und klar. Und wer hat dem Paulus beigebracht, was er beten soll? Wer hat dem Paulus beigebracht, was er lehren soll? Wer hat dem Paulus beigebracht, was er für eine Herzensstellung haben soll? Der Herr Jesus. Er sagt, mein Evangelium ist nicht von Menschen. Er selber hat es mir beigebracht. Und Petrus und denen hat das noch von Angesicht zu Angesicht beigebracht. Paulus hat er sich geoffenbart. Und er sagt klipp und klar in 1. Timotheus, bitten, dass ihr bittet, ist der Wille Gottes. Das heißt, beten ist der Wille Gottes. das ist nicht fleischlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Herr, hilf mir. Jetzt kommen natürlich die Schwärmer und die Spinner und machen wie alles diese Wahrheit kaputt. Es gab diesen Erweckungsprediger aus Südkorea, der Yonggi Cho, Dr. Paul Yonggi Cho. Der hat die Leute gelehrt und das ist schon Magie, das ist schon, hat schon eine Grenze überschritten. Der hat sie gelehrt, Gott erhört deine Gebete nicht, nicht wegen Matthäus 7. Es ist interessant, dass das Vers 7,7 ist, merkt ihr? 7,7, leicht zu merken. Sondern er hat gesagt, das kommt, weil du nicht präzise bist. Also du betest jetzt um einen Ehepartner, jetzt musst du beten. Ich will als Mann eine Frau, die soll 1,58 groß sein. Das bei mir passt, meine Frau ist 1,58. Wisst ihr, sie soll schwarzhaarig sein, sie soll sportlich sein, sie soll so sein, sie soll von mir Schuhgröße 39 haben. Kannst du alles beten, sagt Yonggi Cho. Du musst es ganz genau beten. Wenn du das ganz genau betest, dann kommt genau die Frau. Dann sagt er, wenn du aber keine Frau willst, sondern ein Fahrrad. Ja, dann gehst du hin und betest. Ich will ein Mountainbike mit 17 Gänge. Mit einem doppelten Kettenrad, mit wirklicher Felgenbremse, mit einem Nabendynamo. Wisst ihr, und das Problem ist, das hat funktioniert. Wisst ihr, wer das erhört hat, die Gebete? Nicht Gott. Es war Magie. Das ist Okkultismus. Ich kann Gott nicht zwingen. Ich kann Gott nicht zwingen, indem ich ihm sage, ich sage dir ganz genau, was ich will, und dann hast du es zu tun. Auf das läuft es nämlich raus. So erhört Gott kein Gebet. Wenn Gott in seiner Gnade einmal so ein Gebet erhört, ich sage jetzt nicht, dass das immer nur vom Teufel ist, aber wenn jemand so mit aller Gewalt versucht, Gott zu vergewaltigen und es passiert was, dann muss man wirklich den Verdacht haben, dass es vom Teufel ist. Aber hier ist das Richtige. Bittet immer wieder, und es wird euch gegeben. Das ist der Wille Gottes. Das heißt, ich soll im Wille Gottes beten und das ist das, was der Jesus hier sagt und nicht hier auf diese Tricks da von schwärmerischen Leuten reinfallen. Aber jetzt haben wir natürlich wieder Jakobus 1, 5 bis 8. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz kitzligen Punkt. Ich habe das lange Zeit unterschätzt, habe das auch gelesen, habe das gewusst, habe das sogar gelehrt, aber war mir nicht bewusst, dass hier etwas viel Radikaleres ist, als man überhaupt denkt. Und zwar, da heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Das steht im Grundtext, der zwei Seelen hat. Wisst ihr, wo mir die Radikalität dieser Stelle bewusst wurde, bin ich völlig erschrocken. Oder was heißt erschrocken? Vielleicht ist ernüchtert der bessere Ausdruck. Da sagt die Bibel klipp und klar, wenn dir Weisheit mangelt. Jetzt kommen wir zu etwas, machen wir das so. In der Familie, bei den Kindern, in der Gemeinde, im Beruf, in meinem persönlichen Leben, muss ich Entscheidung fällen und mir fällt die Weisheit. Ich erkenne vor Gott, dass ich einfach nicht in der Lage bin. Ich habe zu wenig Erfahrung, bin ich intelligent genug. Ich bin auch nicht so, dass ich hier die Zukunft durchschauen kann. Ich komme hilflos vor. Jetzt sagt die Bibel, jetzt sollst du etwas tun. Jetzt sollst du um Weisheit bitten. Du sollst bitten, dass Gott dir die Weisheit gibt, wie du das machst. Das ist hier eine Verheißung. Das heißt, wenn ich das wirklich so mache, wie hier die Bibel es beschreibt, dann kriege ich 100% die Weisheit, was ich tun soll. Wisst ihr, ich hatte im Geschäft mal einen Fall. Der war so, habe ich Ja gesagt, habe ich mich versündigt. Habe ich Nein gesagt, habe ich mich auch versündigt. Habe ich gar nichts gemacht, das wäre das Neutrale, habe ich mich auch versündigt. Was machst du jetzt? Wisst ihr, jetzt kommt eigentlich der Teufel und sagt, jetzt musst du sein wie die Jesuiten, jetzt musst du den Weg des geringsten Widerstandes oder der kleinsten Sünde wählen. Jetzt machst du einfach das, wo die kleinere Sünde ist. Ist es möglich, dass Gott mich zur Sünde animiert? Ausgeschlossen. Das ist der Teufel. Dann musst du hingehen und sagen, Herr, sage ich Ja, ist falsch. Sage ich Nein, ist falsch. Tue ich nichts, ist falsch. Ich will aber nicht sündigen. Das ist der Wille Gottes, dass wir nicht sündigen. Ich bitte dich um Weisheit. Wie komme ich aus der Falle raus? Und so war es bei mir. Ich bin rausgekommen. Da gab es noch einen vierten Weg, wo ich gar nicht wusste. Plötzlich hatte ich Weisheit. Ich bin rausgekommen. Gigantisch. Aber jetzt kommt das Problem. Er sagt, und zweifle nicht. Und jetzt kommt das Brutale. Denn wer zweifelt, wie stark muss der Zweifel sein, dass nicht funktioniert? Wisst ihr, was die Bibel hier sagt? Wer zweifelt? Ob du stark zweifelst? Ob du nur ganz gleich bisschen zweifelst? Ist völlig egal. Jede Form von Zweifel schließt die Erhörung aus. Das war mir nie bewusst. Seht ihr, wenn ich hier komme und sage, Herr, gib mir Weisheit, dann schließe ich aus bei meinem Gebet, dass ich nicht erhört werden kann. Da kann ich hingehen und sagen, Herr, ich komme in deinem Namen, weil es ist dein Wille, dass ich um Weisheit bitten soll und ich weiß, dass du das Gebet erhörst. Ich zweifle nicht, dass du es nicht erhörst. Ich gehe davon aus, du erhörst 100%. Und dann erhört er das Gebet. Wenn ich nur den geringsten Zweifel habe, nur einen Millimeter, er kann es dann einmal noch erhören, weil er sich meiner erbarmt, aus Mitleid. Aber in der Regel habe ich keinen Anspruch auf diese Verheißung, wenn ich nur im geringsten zweifle. Könnt ihr euch erinnern, Hebräer 10, 19? In völliger Gewissheit des Glaubens. Das ist der Haken. Jetzt kann man sagen, ja, kann ich das? Was muss ich tun? Wisst ihr, eigentlich gar nichts. In 2. Korinther 4, 13 steht was ganz Einfaches. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, drum reden wir, sagt er. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, mit dem Heiligen Geist, mit der Wiedergeburt, habe ich durch den Heiligen Geist, der Geist des Glaubens in mir. Das heißt, ich habe die Fähigkeit, alles, was die Bibel sagt, wenn ich nicht in Sünde lebe. Also einfach, ich bin gereinigt durch Jesu Blut. Wenn ich jetzt hier etwas im Glauben annehme, einfach mein Glaube auf das richte, dann geht es. Das heißt, ich kann mit unverbrüchlichem Glauben glauben, wenn ich will. Ich habe die Fähigkeit durch die Wiedergeburt. Aber er sagt klipp und klar, du musst im Glauben bitten. Wenn du das nicht tust, kriegst du nichts. Also wenn du nur in Gedanken dir erlaubst zu sagen, naja, jetzt bete ich um Weisheit, wenn der Herr halt keine Weisheit gibt, dann muss ich halt zu meinem Chef und ihm das beichten. Das ist Zweifel. Du musst beten und bitten, dass die Weisheit kommt, ohne dass du eine Hintertür machst. Versteht ihr, Zweifel ist oft bereits, dass ich mir eine Hintertür suche und sage, wenn es nicht klappt, dann, das ist Unglaube, das ist Zweifel. Wenn du letztendlich wirklich glaubst, sagst du, Herr, ich erwarte, dass du mir Weisheit gibst, ich tue nichts mehr. Versteht ihr? Ich tue nichts mehr. Ich mache keine Sicherungsmaßnahmen. Ich verlasse mich jetzt völlig auf dich, dass du mich nicht im Stich lässt. Hier Jakobus 1, Vers 5 und folgendes sagt klipp und klar. Wenn du im Glauben bittest und nicht zweifelst, dann passiert's. Wisst ihr, das ist etwas, wo man sich dran gewöhnen muss. Und mir ist klar geworden, du musst die Bibelstelle, darum habe ich das alles in Grundsatzform aufgeschrieben. Du musst im Prinzip die einfach vergegenwärtigen, bevor man das sehen, was Jesus sagt, bitte, so wird euch gegeben. Du musst einfach sehen, es gibt hier Grundsätze, die musst du einhalten. Jetzt sind wir wieder beim alten Lied. Wenn du was über eine Sache wissen willst, musst du alle Bibelstellen lesen. Alle. Du musst quer. Wisst ihr, gehört dazu, dass Gebet zur Gemeinde gehört, dass es laut 1. Timotheus 2. der Wille Gottes ist, dass jeder Mensch instinktiv zu Gott kommt, dass nur offene Sünde, nicht wenn ich mich sündig fühle, das ist was ganz anderes, sondern offene Sünde, wo bewusst ist, hindern kann, dass ich freien Zugang habe durch Jesu Blut, ich kann direkt vor sein Gesicht Jesu, ich muss aber mit Glauben kommen und dass ich im Namen Jesu kommen will, so wie er es anordnet, aufgrund von seinem Befehl und dass ich dann ununterbrochen bitten muss, bis er erhört wird. Wenn nichts passiert, dann muss ich suchen. Wenn ich es gefunden habe, muss ich wiederkommen. Wisst ihr, das sind die Regeln. Und dann sagt er klipp und klar, wenn dir Weisheit mangelt, dass du vielleicht nicht einmal weißt, wie du beten sollst, dann musst du gerade wieder im Glauben beten und völlig überzeugt sein, dass er dich hört. Wisst ihr, die Bibelstelle sagt doch klipp und klar, wenn du wirklich den Geist des Glaubens ernst nimmst und im Glauben betest, dann wird er 100% erhören. Ist doch klar. Die Bibel sagt doch hier, Gott gibt gern und ohne Vorwurf. Das heißt, er hört das Gebet 100%. In dem Moment, wie ich zweifle, aus. Das ist das Problem. Und ich habe jetzt gelernt, noch über 40 Jahren gläubig, ich muss immer wieder meine Frömmigkeit der Bibel anpassen. Weil ich manchmal nur aus meinem frommen Instinkt raushandle, so wie ich es gewöhnt bin, wie ich denke und so. Manchmal musst du einfach aufhören und musst sagen, also was heißt das konkret? Wisst ihr, mich hat es erschreckt, wenn er jetzt hier gesagt hätte, und wer wirklich zweifelt, der kriegt nichts, hätte ich Amen gesagt. Er sagt aber generell, wer zweifelt? Das heißt, ein Millimeter Zweifel aus. Ich finde es brutal, oder? Ist radikal. Aber Gott meint es so. Wisst ihr, wenn Gott mir die Gabe gibt, des Geistes der Sohnschaft, und wenn da drin ist, dass ich den Geist des Glaubens habe, dass ich völlig glauben kann, ich kann das, hundertprozentig, dann erwartet er auch, dass ich es tue. Und da gibt es keine Ausrede. Also nochmal, da haben wir uns richtig verstehen. Bete und bitte, dass er hier zum Beispiel Weisheit gibt und dann im Hinterkopf zu überlegen, was passiert, wenn er mein Gebet nicht erhört, ist bereits der völlige Zweifel. Ich muss dann sagen, Herr, ich überlege nichts, ich will nichts wissen. Ich erwarte es nur von dir. Keine Ausrede, keine Hintertür, keine Parallelhilfe, die ich aufbaue, wo ich mir überlege, was tue ich. Ich überlege dann auch nicht mehr, sage, du wirst mir die Weisheit geben, tue ich nichts mehr. Gar nichts. Es funktioniert. Ich habe es dann ausprobiert. Es funktioniert wirklich. Wisst ihr? Und dann kommen wir zu 2. Korinther 8, 5. Das hat jetzt mit dem zu tun, wie ich zum Beispiel Gott diene. Das hat mit Gebet, aber auch mit Praxis zu tun. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Da geht es um Geld. Und zwar, da geht es um eine Geldsammlung für die Armen in Jerusalem. Wisst ihr, und jetzt ist hier jemand, der vielleicht selber nicht reich ist und sagt, was soll ich tun? Was soll ich geben? Was ist richtig? Und jetzt bittet er um Weisheit. Und jetzt kommt hier etwas, er sagt es ganz einfach. Sie gaben sich hin. Dann lege ich mich immer Jesus auf den Altar und sage, ich bitte dich, gib mir Weisheit, was ich tun soll. Jetzt kommen wir zu dem, was es heißt. Was du sagst, tue ich. Die Bereitschaft, was du mir jetzt sagst, das tue ich. Und dann uns durch den Wille Gottes. Das heißt, dann gehe ich hin, wenn er mir das gesagt hat, dann tue ich's. Das heißt, ich handle Menschen gegenüber immer erst, wenn ich zuerst beim Herrn war. Ich hatte mal eine Schlachterbibel, das schon mal erzählt. Die war, ich weiß nicht, ob Saffianleder oder war es ja egal. Auf jeden Fall wunderbares Leder. Rotgoldschnitt, so groß, mit Breitrand, mit Schutzklappe. Also schöner kannst du Bibel nicht mehr machen. Ich hatte die. Und mein Herz hing dran. Und dann ist was passiert. Da war ihre Gemeinde und in der Gemeinde waren Prediger. Und der Prediger hatte eine Bibel, ich habe sowas, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich schätze eine Ausgabe von 1956, von Luther. Zerrissen, zerfetzt und kaputt. Also ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass ein Prediger so eine schlechte Bibel hat. Plötzlich redet der Herr zu mir, gib sie ihm, meine. Steht ihr? Da ging der Kampf los. Das ist 2. Korinther 8, 5. Herr, ich bitte um Weisheit, soll ich sie ihm geben? Versteht ihr? Ich bitte ohne Zweifel. Und das heißt, was du sagst, tue ich dann auch. Das ist 2. Korinther 8, 5. Also wenn man betet, dann muss man auch bereit sein, das, was er dann sagt, zu tun. Also wenn man Weisheit bittet, was soll ich tun? Wenn jetzt mein Chef zum Beispiel bei mir mich unter Druck setzt und ich soll was tun, Beispiel, praktisches Beispiel. Mein Chef sagt zu mir, gib diesem Kunde ein Kartenspiel. Es gibt Kartenspiel, durch die weiß, sagt man, die hat okkulte Hintergrund. Nicht jedes, aber es gibt Kartenspiel und es war ein Kartenspiel, wo nicht so harmlos war. Und er hatte im Schrank einen Stapel mit schöner Karte. Dann hat er mir ein wunderschönes Exemplar gegeben. Gib das dem Kunde. Kaum hat er mir das gesagt, ging bei mir sofort schlechte Gewissen los. Ich habe es ja gewusst. Aber jetzt habe ich nicht den Mut gehabt, das meinem Chef sofort zu sagen. Da war ich einfach zu feig. Und ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hatte keine Kraft, mich zu wehren. Dann habe ich zur damaligen Zeit meine Leidenschaft getan. Das war immer mein Hilferuf und auch meine Erholung. Und wenn ich nichts gewusst habe, das hat mich immer erfreut. Ich habe im schönen Bademittel gebadet. Ich habe immer so badet zwischen 40 und 42 Grad. Es war noch schon ein Bad. Gell. Und da habe ich immer Gläser dabei. Gell. Ich hatte Kopfkissen aus Gummi und habe gelesen. Und da habe ich ausgerechnet das Buch gelesen über Gebet. Und da beschreibt der Mann etwas. Jetzt seht ihr mal, wie einfach das ist. Da komme ich ausgerechnet an dem Tag in der Badewanne, nachdem ich bete, Herr, was soll ich tun? Jakobus 1, Vers 5, Folge 4. Kam ganz einfach eine Geschichte und die hat folgendermaßen geheißen. Da war ein Mann, der kam ins Gefängnis, ein junger Mann. Dann ist seine Mutter, das war eine fromme Frau, die hat immer um ihn gekämpft, hat sich bekehrt, es hat nicht geklappt. Dann ist die Frau hingegangen ins Gefängnis und hat gesagt, oh Junge, was hast du gemacht? Und gell, hat ihm versucht zu helfen. Und dann hat sie die Bibel mitgebracht, hat ihm die Bibel gegeben. Dann ist er vor sie hingestanden, hat die Bibel vor ihren Augen zerrissen. Und hat einen entscheidenden Satz gesagt. Dann hat er gesagt, Mama, hättest du mir vor 5 Jahren diese Bibel gegeben, statt mir das Katerspielen beizubringen, dann wäre ich heute nicht im Gefängnis. Ihr könnt euch vorstellen, was in meiner Badewanne passiert ist. Das war ungefähr, wenn der Blitz eingeschlagen hat. Ich wusste innerhalb von einer Sekunde, Jakobus 1,5, das Gebet ist 100% erhört. Ich wusste jetzt, du kannst das Katerspiel nicht hergeben. Jetzt kam 2. Korinther 8,5. Jetzt war mir sofort klar, jetzt muss ich mich dem Herrn hingeben, jetzt muss ich bereit sein, es zu tun. Und ich muss den Willen Gottes tun und dann muss ich es auch machen. Dann bin ich zu meinem Chef und gesagt, hey du, pass auf, war per du mit ihm, ich kann das nicht geben aus Glaubensgründen. Ich war ja gewöhnt, dass ich aus Glaubensgründen manchmal einfach nicht mitgemacht habe. Er war zwar wütend mit mir, aber dann hat er gesagt, na gib mir halt was anderes. Versteht ihr? Ist ganz einfach. Das ist 2. Korinther 8,5. Du musst später, was soll ich tun, wenn du in der Falle bist? Aber mit dem Bewusstsein, 2. Korinther 8,5, wenn er dir antwortet, wenn du betest im Glauben und ohne zu zweifeln, dann wird er dir antworten, dann musst du auch das tun, was dann für eine Antwort kommt. Wenn du das nicht tust, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass du das nächste Mal beten kannst, wie du willst, da wird wohl nichts passieren. Versteht ihr? Bis du Buße getan hast. Das ist das Problem. Jakobus 1,17. Wir haben ja das dann hinterher, wo die Stelle kommt, am Schluss vor unserem Text, praktisch, wo es darum geht, Gott wird dir nur Gutes geben, weil selbst wenn ihr böse seid, gebt ihr eure Kinder doch nichts Schlechtes. Und das ist jetzt die Stelle. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also er sagt klipp und klar, alles Gute, alles Vollkommene, alles was gut ist, kommt von ihm. Wieso? Jetzt kommt das Nächste. Also ich muss zuerst Folgendes mir vergegenwärtigen. Ich muss glauben, dass der Wille Gottes ist, dass ich beten soll. Das ist ganz wichtig. Muss ich glauben. Das Zweite, im Namen Jesu bedeutet, er hat es so angeordnet, dann muss ich einfach, bitte Herr, reinige mich in dein Blut. Wisst ihr, was ich manchmal mache? Ganz praktisch. Zum Beispiel, ich lebe heute keine bewusste Sünde. Ich habe keine bewusste Sünde. Ich bin aber ein Sünder. Das kann sein, ich im Unterbewusstsein irgendwo heute irgendwas gemacht, wo ich mir vielleicht gar nicht bewusst bin. Und ist trotzdem Sünde. 1. Johannes 1, 7 bis 9, das Blut Jesu reinigt mich, wenn ich im Lichte wandle, ununterbrochen. Aber jetzt kann ich trotzdem hingehen, wenn ich kein so gutes Gefühl habe, dann gehe ich zum Jesus oder zum Vater im Himmel und sage, ich bitte einfach, sieh nicht mich an, sondern das kostbare und teure Blut. Das heißt, reinige mich auch mit dem Blut und sieh nicht mich an, sondern das Blut. Und jetzt komme ich, weil es dein Wille ist, dass das gebetet werden soll, jetzt bitte ich einfach, dass du mein Gebet erhörst. Und jetzt geht die Bibel davon aus und sagt, du hast den Geist des Glaubens, du kannst glauben, du brauchst keinen Zweifel haben, aber du musst bereit sein, das, was Gott dir sagt, dann auch zu tun. Jetzt kommt der nächste Punkt. Und du musst glauben, was Jakobus 1,17 sagt, und das ist genauso wichtig, dass das, was er dir gibt, gut ist. Wisst ihr, wir haben ein Problem. Wir gehen manchmal vor und versuchen zu entscheiden, und so versuchen wir Gott zu manipulieren beim Gebet. Wir entscheiden, was gut ist. Wir entscheiden, wie er das Gebet erhören soll. Wir haben eine Vorstellung, wie es gehen soll. Wisst ihr, wenn ich wirklich bete und erwarte, dass er mich hört, dann muss ich es ihm überlassen, wie er es macht. Wisst ihr, bis ich zu dem Punkt komme, habe ich schon ganz, ganz viel glaubensmäßig realisiert. Ich habe schon realisiert und es umgesetzt, dass ich beten soll. Ich habe hier ganz bewusst, wenn irgendwo Sünde war, um Vergebung gebetet, die ist weg. Also der Weg ist frei. Ich komme jetzt sogar durch den Geist des Glaubens. Ich habe wirklich Glaube, ich zweifle nicht. Und ich lege mich ihm auf den Altar und bin bereit, auch, so wie es da geschrieben steht, sie gaben sich hin zuerst dem Herrn, dann uns, nämlich wenn die Antwort kommt. Ich bin bereit, mich ihm auf den Altar zu legen, jetzt warte ich, was kommt. Und jetzt muss ich die nächste Entscheidung fällen. Das sind ganz kleine Herzensstellungen, das sind nur Kleinigkeiten. Jetzt muss ich die Entscheidung fällen, dass das, was kommt, gut ist. Dass es perfekt ist. Dass so, wie Gott es mir zeigt, dass es die perfekte Lösung ist und dass es das Beste für mich ist und alle Beteiligten. Und wenn Gott sagt, entschuldige dich, blamiere dich, gib etwas auf, dann ist halt so. Dann ist es das Beste, versteht ihr? Und das ist der Haken. Wisst ihr, beim Beten ist der Grundsatz, wir denken, also gut, jetzt bitte ich immer wieder. Ist auch richtig. Aber die Bibel sagt, jetzt kommen die andere Bibelstelle, um richtig zu beten, dass du nämlich bittest, wie es der Herr Jesus meint, musst du im Glauben kommen. Du musst glauben, dass das, was er erordnet, dass das funktioniert. Und du musst letztendlich auch hier jeden Zweifel wegräumen. Du musst bereit sein, dich ihm hinzugeben, in dem Wille, das, was er dir jetzt sagt, das tue ich dann auch. Das tue ich wirklich. Da bin ich gehorsam. Und du musst dann glauben. Das ist vielleicht noch schwerer. Der Gehorsam geht ja manchmal ohne Glaube sogar. Du musst glauben, dass das, was er dir jetzt gibt, das Beste ist. Also nicht zähneknirschend das tun, sondern von ganzem Herzen. Wisst ihr, und da kommen wir dann zu dem Punkt der Hingabe. Das kannst du nur, wenn du dich ihm auf den Altar legst und sagst, ich bin Sklave Jesu Christi, mach mit mir, was du willst. Wisst ihr, wenn ich mit dieser Haltung dann bete, bitte, also bete im Sinne von bitte, und immer wieder bitte, und immer wieder bitte, und immer wieder bitte, und dann notfalls suche, und dann wieder anklopfe, dann werde ich 100% von Gott Erhörung bekommen, die dem entspricht, was Gottes Wille ist, und das wird gut sein. Ist euch klar, dass eine Gebetserhörung auch sein kann, dass Gott Nein sagt? Ist euch das klar? Ist eine Gebetserhörung. Wenn Gott Nein sagt, ist eine Gebetserhörung. Ich habe viele Gebetserhörungen, wo Gott Ja gesagt hat. Da freust du dich, die erzählst. Aber es wäre ehrlich, wenn man auch die erzählen würde, wo ich gebetet habe. Gott hat Nein gesagt. Im Nachhinein habe ich erkannt, dass er Recht hatte. Ist ja immer so. Du erkennst hinterher, dass er Recht hatte. Wisst ihr, das kann sein, du betest um einen Job und ahnst gar nicht, dass da eine Bombe tickt. Du siehst es ja nicht. Er sieht die Zukunft. Wenn er jetzt sagt, nein, den Job kriegst du nicht, dann musst du davon ausgehen, dein Gebet ist erhört. Das war von Gott her das Beste, was dir passieren konnte. Das ist das Gute und das Vollkommene. Genau das Gleiche. Du willst jemanden heiraten und es geht schief. Du hast drüber gebetet, du hast es Gott hingelegt und Gott sagt nein, dann ist es das Beste. Dann wäre es eine Katastrophe, wenn du denjenigen geheiratet hättest. Versteht ihr? In der Verliebtheit, ich habe jetzt derzeit wieder einen Mann, der verliebt ist, sie sind einfach nicht zurechnungsfähig. Entschuldigung, wie soll man so sagen? Sie sind einfach nicht zurechnungsfähig. Das ist halt bei Gläubigen ganz gefährlich. Man muss auch hier bei Gläubigen sagen, deine Gefühle in Ehren. Aber Isaac fühlte Esau, wer war's? Jakob. Und da sagt er was ganz Einfaches. Aber die Stimme war die Stimme Jakobs. Stimme spricht, ist ein Bild fürs Wort Gottes. Das heißt, ich darf nicht nach meine Gefühle gehen. Ich muss mich Gott auf den Altar legen und sagen, Herr, ich bitte dich, hilf mir. Gib mir das, gib mir jenes. Aber ich bitte ohne jeden Zweifel, dass du mir jetzt auch mit deiner wunderbaren Gnade und mit deiner wunderbaren Allmacht Weisheit gibst, dass ich erkenne, was richtig ist. Und das, was du mir antwortest, das soll das sein, was ich auch tun werde. Da muss ich konsequent sein. Und dann lege ich mich ihm auf den Altar und nehme dann auch an, dass das, was er getan hat, das Beste ist. Soll ich ganz ehrlich sein? Wenn das immer so klappen würde, das wäre doch das Paradies auf Erden, oder? Sind wir einig? Wer verhindert das, dass manchmal nicht klappt? Mein Eigenwille. Georg Müller, der ja ungeheure Gebetserhörungen gehabt hat, er hat gesagt, auch wenn es um den Wille Gottes geht, um die Dinge, er sagt, was letztendlich das einzige wirkliche Hindernis ist, ist immer mein eigener Wille oder meine eigene Vorstellung. Wissen Sie, das ist beim Gebet ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bitte ihn, so wie die Hanna, lässt in 1. Samuel 1, wie die Hanna das gemacht hat. Sie hat ja kein Kind gehabt. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Geh einfach hin und schütte dein Herz völlig vom Herrn aus. Das gehört dazu zum Gebet. Ehrlich. Völlig ehrlich. Und dann einfach sagen, ich bitte dich, wenn du merkst, dass nichts geht, dann suche. Geh aber hin und sag, Herr, gib mir jetzt auch Weisheit, je nachdem, wie du mein Gebet erhörst, dass ich es verstehe. Wenn ich es aber verstehe, ich will wirklich tun, was du mir sagst. Ich tue das auch. Und ich weiß, dass das Beste ist. Das ist ein Akt der Hingabe, ihr versteht. Da gebe ich mein Wille preis beim Beten. Und überlasse es ihm, was er tut. Praxis. Ich habe jahrelang gebetet. Auch in der Gebetsgemeinschaft, bevor ich gebetet habe, habe ich mir innerlich überlegt, was will ich beten. Das, was ich beten wollte, das habe ich mir überlegt vorher. Irgendwann hat mir der Herr klar gemacht, das, was du machst, Theater. Das mag wohl in deinem Herzen sein, aber es ist Theater. Wenn ich bete, dann bete ich innerlich ohne Handbremse. Versteht? Ohne Kindersicherung. Keine Sicherung. Ich bete einfach. Geh einfach hin und sag, Herr, und dann schütte ich mein Herz aus. Und der Heilige Geist wird mich durch unaussprechliche Seufzer vertreten. Er wird mir schon zeigen, weil ich nicht beten soll. Es gibt Dinge, die beten wir nicht. Was ganz privat ist, das beten wir im stillen Kämmerlein. Aber es muss einfach so sein, es muss ehrlich sein. Ehrlich, aufrichtig, vor Gott, durch den Geist des Glaubens, ohne Zweifel, mit der Bereitschaft, wenn du mir antwortest, ich nehme an, wie es du mir sagst. Wenn es Nein heißt, glaube ich, das Beste für mich ist, ich nehme es an, ohne zu hadern, ich bin auch bereit, die Konsequenzen zu ziehen. Zu sagen, ich breche Verbindung ab oder mache Ähnliches. Wisst ihr, ich hatte in meinem Leben zum Beispiel Entscheidung, zu mir kamen Leute, insgesamt 4. Könnt ihr euch die Namen sagen? Ihr würdet die Bewegungen kennen. Teilweise gibt es die Bewegungen noch, teilweise sind sie untergegangen. Die haben mir alle das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, wir sehen, dass du eine Gabe hast, wir sehen, dass du von Gott die Berufung hast, zu Prediger. Wir sehen, dass du, ich habe ja Zeit gehabt, da habe ich zwischen 12 und 14 Stunden fürs Geschäft da sein müssen, inklusive An- und Rückfahrt. Die haben gesehen, dass ich körperlich kaputt gehe. Da sind die einfach gekommen und haben gesagt, naja, wir helfen dir. Wir stellen dich hauptamtlich an. Hat sich gut angehört. Es war so, dass Gott mir dann jedes Mal ganz klar gesagt hat, nein. Dann kam einer, der war ganz schlau. Der hat gesagt, naja, wenn du noch eine Weile wartest, dann kommt die Wiederkunft Jesu, bevor du dir das überlegt hast. Der hat es also ganz schlau gemacht. Und der eine hat gesagt, der andere, der hat gesagt, du, das ist ganz einfach. Ich weiß, dass du Bedenken hast. Du willst immer nur das verkündigen, was du glaubst. Und du willst niemand dich anpassen. Wir zahlen dich unter einer Bedingung. Du lässt dich einfach von uns zahlen, aber du musst nichts tun. Du darfst predigen, was du willst. Das wäre doch menschlich gut sein, oder? Antwort vom Herrn, nein. Versteht ihr? 4-mal. Nein. Na, war's klar. Also beim 4. Mal habe sogar ich begriffen. Das ist nicht der Wille Gottes, dass du hauptamtlich gehst, du bist nebenher schaffen. Alle haben gesagt, du gehst he dabei, du gehst kaputt. Nö, bin ich kaputt gegangen. Dass noch die Dummheit von mir ein bisschen das in falsche Richtung manchmal nur übertrieben hat, ist was anderes. Aber grundsätzlich ist so, dass Gott, wenn er Nein sagt, meint er Nein. Und dann ist Nein das Beste. Das muss ich glauben. Jetzt kommen wir aber zum nächsten. Also wenn ich mit der Haltung vorgehe, das ist wunderbar. Matthäus 6, Vers 5, haben wir ja schon behandelt. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und dann kommt das Vater runter und sagt, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt, ich bin ein Gotteskind. So, wenn das klar ist, erster Herr, ich gebe mich ihm auf den Altar, jetzt bitte ich tägliches Brot. Und er hört die Gebete, ist keine Frage. Ist er? Und da hast du jetzt etwas, wo er sagt, tu es nicht wegen den Leuten. Wisst ihr, wenn jetzt jemand in der Versammlung sagt, würde noch ein Bruder mit uns beten, ist das okay. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin jetzt innerlich völlig gelöst, jetzt sagt zu mir, Bruder Kaufmann, bete mit uns. Schon grenzwertig. Muss ich entscheiden, ist das der Wille Gottes oder nicht? Wenn ich zum Schluss komme, dass nicht der Wille Gottes ist, habe ich den Mut zu sagen, Entschuldigung, bitte frage einen anderen. Habe ich den Mut? Merkt er? Oder bete ich dann Schande halber? Und wenn es ja öffentlich ist, ich aufgefordert werde, dann bete ich wunderschön. Dann bin ich bei Matthäus 6, Vers 5. Seht ihr? Muss nicht sein. Ich kann auch, wenn man mich so aufruft, vor Gott Gnade haben, kann ich vollkommen offen und ehrlich beten. Kann auch sein. Gibt zwei Möglichkeiten. Aber es ist einfach so, generell sagt die Bibel, ich soll keine zur Schaustellung meiner Frömmigkeit machen im Gebet. So ein Gebet soll immer ehrlich sein. Das gilt auch für Worte. Das gilt für Einleitung. Es gilt für Verkündigung. Ich kriege immer Bauchweh, wenn so ganz hyperfromme Floskel kommt. Versteht ihr? Warum glaubt jemand, wenn am Schluss vor der Verkündigung macht jemand die Versammlung zu Ende, warum glaubt der, wenn er dann der Säger Aaron spricht aus 4. Mose, dann sind wir gesegnet. Entschuldigung. Das ist schön. Das ist würdig. Aber die Bibel sagt, ich bin schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Paulus sagt, wenn ich zu euch komme zur Verkündigung, dann komme ich in der Fülle des Segens Gottes. Ja, Entschuldigung. Entweder predige ich in der Fülle des Segens Gottes oder ich predige nicht in der Fülle des Segens Gottes. Da brauche ich nicht hinterher beten, Herr, jetzt gib dein Segen. Entweder war er da oder war er nicht da. Das ist das Problem. Also beim Gebet geht es einfach ums Echte. Aber jetzt zum Schluss noch eine ganz wichtige Sache. 1. Johannes 5,14. Alles, was wir bis jetzt abgehandelt haben, war das Beten und das Bitten, wo ich keine Verheißung habe, wo ich einfach bitte. Wisst ihr? Jetzt bete ich zum Beispiel, Herr, lass morgen die Sonne scheinen, ist mein letzter Urlaubstag, jetzt muss schön Wetter sein. Naja, der Bruder, der mit mir in die Versammlung geht, ist Landwirt und sagt, Herr, du siehst, es war jetzt 7 Tage trocken, es muss unbedingt regnen, sonst geht alles kaputt. Ich bitte dich, erhöre mein Gebet. Wen erhört er? Ich weiß nicht. Aber einer von den zwei muss annehmen, dass das Nein das Beste war. Verstehst du? Aber wenn ich das nicht habe, und jetzt kommt 1. Johannes 5, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört. Wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, das ist jetzt ein ganz großer Unterschied. Der Jesus sagt nicht in unserem Text, wenn ihr um den Willen Gottes bittet oder wenn ihr im Willen Gottes bittet, dann bittet ununterbrochen, sagt er nicht. Sondern er sagt, wenn du nicht im Willen Gottes betest, das heißt, wenn du keine Verheißung hast und trotzdem ist es wichtig, dass man im Willen Gottes betet, nämlich im grundsätzlichen Willen Gottes, wie der Herr Jesus das gezeigt hat, dass du in Ordnung sein musst, dass du beten sollst, dass du nicht zweifeln darfst und alle diese Dinge. Aber du hast jetzt nicht den Wille Gottes im Sinne von, dass er ganz klar sagt, dieses Gebet erhöre ich. Wenn du das nicht hast, dann musst du vorgehen, wie vorher das vorgeschrieben war. Du musst ununterbrochen beten, du musst alle diese 12 Punkte ob es 12, 14, 16 ist ja egal, einfach die Grundsätze einhalten und ununterbrochen beten. Aber jetzt hast du eine Verheißung, wo ganz klar geschrieben steht, hier, Gott erhört dein Gebet. Dann sagt er, wenn du seinem Wille gemäß um etwas bittest, dann passiert es, dass er dich hört. Und jetzt kommt Vers 15. Denn wir wissen, da steht nicht, wir fühlen. Das ist ein Wissen, das ist ein reines, nacktes Wissen im Kopf. Hat mit meinen Gefühlen nichts zu tun. Dass er uns hört. Um was wir auch bitten. So wissen wir, wiederum wissen, dass wir das Erbetene haben. Wisst ihr, was da steht? Haben. Da steht nicht bekommen. Also sagt die Bibel, du hast den Wille Gottes, wo eine Bibelstelle ganz klar sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4. Jetzt hast du ein Problem, wo du merkst, da fehlt dir Heiligung. Jetzt bittest du, Herr, gib mir Gnade. Ohne Zweifel betest du, dass ich jetzt hier in der Heiligung leben darf. Jetzt musst du davon ausgehen, dass das Gebet erhört ist. Steht hier. Und jetzt sagt er, jetzt weißt du, dass du es bereits hast. Du kannst dann sofort weiterbeten. Ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Und dann gehst du einfach vor und handelst. Er sagt ganz klar, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Das ist ein Unterschied. Gell, manchmal denkst du ja, wenn nur durch alle meine Gebetsanliegen der Wille Gottes wäre, dann hättest du Licht. Dann müsstest du einmal beten und das wäre alles fertig. Also du musst immer gucken, wenn du um was betest. Ist das jetzt etwas, wo Gott sagt, jawohl, das sollst du tun, das ist der Wille Gottes. Also er sagt, eure Heiligung ist der Wille Gottes und das kannst du beten. Oder ist es etwas, wo du sagst, Herr, habe ich auch schon gehabt, ich habe mal im Urlaub, ich bin manchmal ein Spinner, gebe ich ganz offen zu. Ich habe gewusst, dass ich im Tank von meinem Auto den Rest vom Benzin hatte. Es war der letzte Urlaubstag, es war ein Mietauto. Und in meinem Geiz, oder was Geiz, ich wollte einfach den Tank bis zum letzten Tropfen leer fahren. Und dann habe ich mit der Beate eine Küstentour gemacht. Und das hat dann Gott so gemacht, dass auf der ganzen Küstentour hat es keine Tankstelle gehabt. Und ich habe meinen Zeiger immer mehr gesehen, er ist immer weiter runter. Wisst ihr, ich habe dann zu Gott geschrien und habe gesagt, Herr, erbarm mit dich. Wisst ihr, wenn er sowas betet, dann muss halt beten. Ich habe dann bittet, da habe ich auch kein Hindernis mehr, ich brauche eine Tankstelle, versteht ihr? Ich brauche jetzt Weisheit. Muss ich links fahren, kommt da schneller eine Tankstelle oder rechts? Und er glaubt es nicht. Ich bin dann links gefahren, mir hat das auch jemand gesagt, ich habe die nicht so gut verstanden, aber ich bin dann gerade mit dem so zweitletzten Tropfen Benzin vor der Tankstelle vorgefahren. Natürlich habe ich dann tanken müssen und habe nicht meine Spinnerei, nämlich den letzten Tropfen hier voll ausgefahren. Wisst ihr, das meine ich nicht. Sondern die Sache, da ist Gott auch barmherzig, da gilt alles, was wir vorher gehört haben. Aber jetzt meine ich, wo ganz klar steht, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Oder wenn er sagt, dies ist der Wille Gottes, ist meine Absonderung. Jetzt habe ich einen Punkt, wo ich nicht den Mut habe, mich abzusondern oder nicht den Mut habe, wie man es macht oder keine Weisheit, dann bete ich, Herr, das ist dein Wille, Absonderung. Ich bitte dich jetzt, dass du mir die Weisheit gibst, dass ich es richtig mache. Und jetzt erwarte ich, dass du mir die perfekte Lösung gibst. Du musst nur einmal beten. In dem Moment, wie du das gebetet hast, hast du schon. Es ist schon erhört. Jetzt musst du nur noch warten, wie es der Herr macht. Kannst du völlig entspannt sein. Sag, ich reg mich nicht mehr auf wegen der Sache. Es ist alles erhört. Jetzt warten wir in aller Seelenruhe, bis es passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gebet ist doch spannend, oder? Das ist wunderbar. Das Verhältnis zu Gott. Und dann hat ich Hebräer 10. Durch Jesu Blut kann ich direkt in die Gegenwart Gottes treten. Ich kann vor das Angesicht Gottes zu meinem Jesus gehen. Und das ist doch wunderbar. Ich kann beten, kann mein Herz ausschütten und alles. Und er hört meine Gebete. Und da, wo eine Verheißung ist, hört er sogar 100% so, dass ich, wenn ich einmal bete, habe ich schon. Ist doch gigantisch, oder? Wisst ihr, was mir das Mut macht? Das macht mir Mut, erst recht zu beten. Versteht ihr? Wirklich zu beten. Ich möchte jetzt auch beten. Ja, Jesus, du hast gesagt im Lukas 18, wenn du zurückkommst und wir stehen vor deiner Wiederkunft, wirst du wohl diesen Glauben finden auf Erden. Und ich bitte dich einfach, dass du uns Gnade gibst, dass wir jetzt so, wie du es uns in der Heiligen Schrift beschreibst, ununterbrochen beten. Dass wir wirklich bereit sind, dich auch zu bestürmen, wenn wir Nöte haben, wenn wir Sorge haben. dass du uns hilfst. Du erhörst Gebet und dafür danke ich dir. Aber dass du uns auch Gnade gibst, dass wir begreifen, wenn wir suchen müssen, wenn wir etwas verändern müssen, dass wir dann aber den Mut haben, neu anzuklopfen und so wie du es uns sagst, wirklich zu kommen. Aber immer in dem Bewusstsein, dass das, was du uns dann gibst, als Antwort und als Gebetserhörung, dass es das Beste ist, auch wenn es Nein heißt. Gib uns einfach Gnade, uns dir auf den Altar zu legen. Zuerst uns dir hinzugeben und dann erst dem Menschen und dann erst einer Sache. Und wenn wir Verheißung haben, dass wir auch wirklich in kindlichem Glaube ernsthaft dich beim Wort nehmen und wissen, wenn wir einmal beten, ist es bereits passiert. Gib uns einfach Gnade. Du kannst uns hier völlig in die Praxis hineinführen, dass wir wirkliche Beter sind, wie du es willst. Und dafür danke ich dir. Amen. Ich habe vorhin noch was vergessen. Lass mich das noch dazu sagen. Jakobus 5. Wenn es geht, zum Beispiel jemand zu salben und über ihm zu beten. Das ist auch ein ganz typischer Punkt, wo genau unter diese Gebetsregeln fällt. Das heißt zu Deutsch, wenn alle Beteiligten überzeugt sind, dass der Wille Gottes ist, dann kann man beten. Wenn nur einer der Beteiligten nicht überzeugt ist, dann wäre ich schon vorsichtig, würde ich eher nicht beten. Dann gehe ich davon aus, dass Nein heißt von Gott her. Aber das ist auch so ein Ding. Wenn alle überzeugt sind, alle Regeln eingehalten sind, wir haben das erlebt auch hier in der Gemeinde, und du betest, dann erhört Gott das Gebet. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann erhört er es nicht. Einfach sehr. Also von daher, auch hier. Okay.